Es ist natürlich klar, dass diese Folge heute ein bisschen im Zeichen der Ukraine steht und all dem, was da in der ganzen Woche jetzt passiert ist. Also ein Angriffskrieg Russlands, das hat uns natürlich irgendwie auch geschockt und bewegt. Und deswegen ist das heute eine schwierige Folge für uns. Wir haben auch drüber nachgedacht, ob wir es überhaupt machen wollen. Wir haben gesagt, aber wir probieren es. Euch sei gesagt, dass in den Shownotes ein paar Links sind, wie ihr die Menschen in der Ukraine unterstützen könnt. Wir wollten aber trotzdem eben diese Sendung machen, um euch vielleicht auch ein bisschen abzulenken, wenn ihr das gerade könnt. Deswegen reden wir über unsere normalen Inhalte, wie zum Beispiel Prominent getrennt. Wir reden über Germany's Next Topmodel und das Gerücht, dass Jan Böhmermann dort eine Kandidatin eingeschleust haben könnte. Wir haben mit Cat Burglar ein interaktives Special bei Netflix dabei und werden ein eigenes Showkonzept entwerfen bei Vicky und die starken Shows. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Hallo, willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem neuen Freitag, an dem wir uns wieder hier zusammenfinden, um über das Fernsehprogramm zu sprechen der vergangenen Woche und der zukünftigen Wochen. Und um das heute mit mir zu tun, habe ich mir eine junge Dame eingeladen, die das bestens kann, denn sie hat eine riesige Erfahrung mittlerweile gesammelt in diesem Podcast und ihren eigenen Podcast, den gibt's auch übrigens noch. Hier ist Jana.
Hallo. Bitte hört nicht in meinen alten Podcast.
Wieso alt? Ist der offiziell abgesägt oder wie?
Ja, wir überlegen gerade, wir hatten so eine Idee, dass wir was Neues machen wollen. Ist noch top secret.
Es gibt eine legendäre Folge mit mir auf jeden Fall.
Ja.
Kann man mal reinhören.
Die ist super, richtig.
Wir müssen trotzdem in dieser Woche ein bisschen anders anfangen als sonst und nicht hier direkt in die Themen einsteigen. Denn ja, letzte Woche haben wir es nicht thematisieren können, beziehungsweise ja, hat es zeitlich nicht hingehauen. Glücklicherweise muss man vielleicht sagen, wir haben am Mittwoch aufgenommen und das war ja quasi der Abend vor der Invasion, dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und ja, deswegen konnten wir es nicht richtig thematisieren. Und ich habe mir auch überlegt, dann noch am Donnerstag und Freitag, ja, sollen wir die Folge irgendwie anders einleiten, muss ich nochmal was drauf sprechen, aber ich habe dann eigentlich nochmal in die Folge reingehört und habe so entschieden, irgendwie ist da jetzt nichts drin, was jetzt irgendwie jemanden vielleicht irgendwie offenden könnte, deswegen habe ich es einfach mal rausgehauen und aber ja, bei Fernsehen FA Twitter geschrieben, wer auch immer das gerade nicht kann, der soll eben nicht reinhören. Ich kann das sehr verstehen. Und wenn wir jetzt an einem anderen Tag aufgezeichnet hätten, also irgendwie, weiß ich nicht, Montag, Dienstags oder Wochenende, dann kann ich mir auch schwer vorstellen, dass wir die Folge gemacht hätten. Jetzt aber ist nicht sozusagen Zeit vergangen. Die Situation ist immer noch extrem dramatisch in der Ukraine. Aber man muss ja irgendwie damit umgehen. Und wir haben uns gesagt, wir thematisieren ja quasi eine Ablenkung von diesem ganzen Ding. Also indem wir über Fernsehen reden, der Fernseher war für mich jetzt auch in der vergangenen Woche auf jeden Fall ein Medium, wie ich mich ablenken konnte von dem Ganzen. Deswegen werden wir hier bestimmt jetzt nicht in derselben Stimmung wie noch vor 2-3 Wochen oder vor einer Woche sogar noch hier sitzen und darüber sprechen und natürlich ständig irgendwie diese Bilder im Kopf haben. Aber trotzdem haben wir gesagt, wollen wir jetzt mal weitermachen und im Sinne von euch hoffentlich auch jetzt über diese TV-Inhalte sprechen, die natürlich die unwichtigsten Dinge gerade sind. Wir reden hier gerne über die unwichtigsten Dinge, aber jetzt gerade merkt man eben auch, dass es wirklich super unwichtig ist, was wir hier besprechen und dass die wichtigen Dinge halt wirklich woanders passieren. Und ich weiß, dass das allen klar ist. Uns ist es natürlich auch klar. Und deswegen, ja, wenn euch das jetzt nicht recht ist, dann hört vielleicht in 1-2 Wochen wieder rein oder auch in einem Monat erst. Das ist dann hoffentlich stimmungstechnisch dann wieder ein bisschen weiter oben, auch bei uns. Aber wir werden es heute trotzdem versuchen, eine normale, einigermaßen normale Folge eben hier hinzukriegen. Ja, Jana, hat es bei dir auch irgendwie das bewirkt, was ich gerade gemeint habe? Also, dass du dich irgendwie ablenken konntest, vielleicht auch durch irgendwelche Sendungen, sei es jetzt irgendwie, weiß nicht, durch was Lustiges, aber irgendwie auch durch was komplett anderes. Weiß nicht, wie war das bei dir die Woche über?
Ja, total. Also, ich bin gerade auch so ein Mensch, der nicht so viel auf einmal vertragen kann, was auch super, natürlich ist es privilegiert, wenn ich mich dem Thema so entziehen kann, so, das können andere nicht, aber ich habe für mich festgestellt, dass ich halt auch, ich war dann auch ein paar Tage gar nicht irgendwie auf Twitter und so weiter, weil ich gemerkt habe, das wird mir gerade zu viel, deswegen tut mir das auf jeden Fall gut. Also gerade wie du auch dieses, das Lesen, Fernsehen und so, finde ich schon zwischendurch auch, gerade, also für manche Menschen ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das heißt auch nicht, dass man sich eben, was viele vielleicht dann ein schlechtes Gewissen haben, dass sie sich dem entziehen oder so. Das heißt das ja nicht, dass man sich nicht mehr darum schert oder so, sondern einfach nur, dass man sich eine Pause nimmt. Und das finde ich auch wichtig, weil manche brauchen das und dann finde ich das auch absolut okay.
Also so viel zu der ganzen aktuellen Lage bei uns und bei euch wahrscheinlich auch. Wir versuchen es jetzt trotzdem, wir müssen aber trotzdem ein bisschen auch auf Ukraine und Russland hier eingehen, denn das hat ja auch auf die Fernsehwelt in dieser Woche einen Einfluss gehabt, nicht nur programmatisch, also dass natürlich sämtliche Sender ständig Nachrichten ausgestrahlt haben, und ich finde das übrigens sehr gut, wie die das teilweise gemacht haben, also RTL war fast stundenlang jeden Tag on air irgendwie, die haben teilweise gar nicht mehr aus der Nachrichtensendung rausgeschnitten. Aber auch die Öffentlich-Rechtlichen, da ist man halt schon sehr froh, finde ich, wenn man sich da anschaut, was in Russland bei den Öffentlich-Rechtlichen passiert. Dann fühlt man sich, glaube ich, hier gerade sehr, sehr wohl mit dem, was wir da auf dem Fernseher sehen. Und ja, das erste Thema, was natürlich jetzt gerade irgendwie auch präsent ist, ist der ESC. Denn der Eurovision Song Contest, der kommt jetzt dann bald auf uns zu. Am Freitag, also heute für euch, ist der Vorentscheid der Deutsche. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, Russland ist natürlich ein Teil von diesem Eurovision Song Contest. Was macht man jetzt damit? Und die Ukraine hat schon sehr früh, beziehungsweise ist es ja so, dass der ESC veranstaltet wird von der EBU, also quasi einer Vereinigung aller öffentlich-rechtlicher Sender in ganz Europa, also auch der ukrainischen öffentlich-rechtlichen Sender, auch der russischen öffentlich-rechtlichen Sender. Und die Ukrainer haben sich jetzt hier an die EBU gewandt und haben den Ausschluss von Russland gefordert, was, glaube ich, auch verständlich ist, dass man hier nicht mit denen quasi hier sich dann irgendwie hier musikalisch messen will beim Eurovision Song Contest. Und es war so, als das Ganze noch relativ frisch war am Donnerstag, hat die WDL mal nachgefragt bei der EBU und da hieß es dann, ja, das ist kein politisches Event und wir werden die Situation weiter beobachten. Also man hat erstmal so gezögert, aber nachdem sich dann auch ein paar andere Länder, ich glaube unter anderem auch Schweden, aber wirklich viele andere auch da mit der Ukraine solidarisiert haben, hat dann auch die EBU eingesehen, dass es gar keinen Sinn macht, hier Russland in irgendeiner Form teilnehmen zu lassen. Und ich glaube, dass das auch die richtige Entscheidung ist, jetzt Russland wirklich für dieses Jahr zumindest rauszunehmen. Also es ist wohl so, dass man die gar nicht so einfach auch rauswerfen kann, denn man kann nicht einfach ein Land rauswerfen, sondern man muss eben gegen die öffentlich-rechtlichen Sender argumentieren in dem Fall. Also man kann nicht argumentieren, ja, Russland ist in die Ukraine eingefallen und hat dieses Land überfallen, sondern man muss argumentieren, warum die öffentlich-rechtlichen Sender Russlands problematisch sind. Und das sind sie ja auch durch die ganze Propaganda, wie gesagt. Und deswegen musste erstmal so argumentiert werden. Und jetzt hat man eben den Ausschluss erreicht, zumindest für dieses Jahr. Und ja, ich habe schon gesagt, heute Abend ist der deutsche ESC-Vorentscheid und die ARD-Rundfunkanstalten haben sich jetzt dafür entschieden, heute Abend dieses Event auch so ein bisschen zu einer Charity-Gala zu machen. Man wird ab 20.15 Uhr erstmal so ein News-Special und eben die Einleitung dieses ganzen Spenden-Dings einleiten mit Ingo Zamperoni, der erstmal moderieren wird, und dann ab 21 Uhr beginnt der deutsche Vorentscheid, also Germany 12 Points, der deutsche ESC-Vorentscheid, heißt die Show dann offiziell mit Barbara Schöneberger, wo die KandidatInnen gegeneinander antreten werden und dann untereinander ausmachen werden, beziehungsweise die ZuschauerInnen stimmen ja ab, wer am Ende dann für Deutschland antritt. Aber alles unter dem Motto, wir solidarisieren uns mit der Ukraine, und es wird dann eben auch eine Spenden-Hotline geben, meines Wissens, an der man gerne teilnehmen kann. Also ich glaube, da können wir auch drauf hinweisen an der Stelle.
Ja, das finde ich auch im Allgemeinen, das ist die eine schöne Sache, die man aus dieser schlimmen Situation ziehen kann, ist, finde ich, dass die Solidarität unglaublich hoch ist, so in sämtlichen Bereichen und so weiter. Und das berührt mich wirklich irgendwo. Das finde ich echt eine gute Sache. Wenn auch alles andere natürlich schlimm ist, dass es überhaupt so weit kommen muss. Aber ja, wie die Leute so zusammenhalten, das finde ich echt schön.
Absolut. Und das ist halt nicht selbstverständlich, wenn man diesen ganzen Apparat kennt, die Öffentlich-Rechtlichen, ne, da wird dann auch immer gerne mal so damit argumentiert, ja, wir sind ja irgendwie politisch neutral, aber ich glaube, an der Stelle muss man halt mal diese politische Neutralität ganz klar fallen lassen, weil da so etwas ja überragend Schlimmes passiert, dass man hier...
Ist halt für mich auch nicht mehr nur politisch. Das ist einfach schlimmer.
Ein Beispiel, wo diese politische Neutralität in Anführungsstrichen so ein bisschen zu ernst genommen wird oder halt auch ins völlig Falsche abgleitet, ist ein Beispiel von QVC. Da habe ich einen Artikel gelesen, also der Verkaufssender. Da hat die Bild nämlich berichtet, dass ModeratorInnen nach Ansage einer Führungskraft aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit nicht auf Sendung Solidarität bekunden dürfen mit der Ukraine. Es ging da wohl um gelb-blaue Schleifen, die während einer Sendung mal getragen wurden von den VerkaufsmoderatorInnen. Mhm. Die Aktion war erstmal abgesegnet, aber jetzt doch nicht. Da gibt es dann eine Rundmail irgendwie und da stand eben drin, ich zitiere hier mal aus dem Bildartikel: Das bringt uns zudem teilweise in die Situation, reagieren zu müssen. Und das dürfen wir derzeit nicht. Wir müssen diese kleinen Zeichen bitte stoppen. Ja, also.
Das ist Quatsch, dann würden das doch alle anderen auch nicht machen können.
Also ich weiß auch nicht, worum es denen hier geht. Also ob das irgendwie verkaufsschädigend ist, weil da ein, zwei Idioten dann anrufen, vor denen man sich jetzt hier zu beugen versucht. Ich kenne den Fall wahrscheinlich auch zu wenig, um darüber sprechen zu können. Aber die ModeratorInnen haben laut dem Bildartikel übrigens beschlossen, dieses Verbot nicht zu beachten und sind scheinbar danach auch noch mit diesen kleinen Schleifen on air gegangen. Also
das finde ich sehr schön.
Also so viel zu QVC und der ganzen Situation. Wir lassen jetzt mal diese Schlagzeilen hinter uns und versuchen jetzt diesen Spagat, der heute, wie gesagt, sehr schwer ist, zu schlagen zwischen, ja, wir wissen, was passiert, wie schlimm alles gerade ist, und unserem Business as usual, also hier über den größten Quatsch der Welt zu sprechen. Und das versuchen wir in dieser Woche in Form von Prominent getrennt. Jana, du hast ja auch jetzt nicht quasi Woche für Woche das verfolgt. Es gab bisher zwei Folgen. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen im Podcast, sondern du hast die hintereinander geguckt. Was war das für eine Erfahrung?
Ja, ich habe es eben, wie gesagt, ich hatte ja diese Twitter-Pause da, die paar Tage. Und dann habe ich schlichtweg vergessen, dass es läuft. Und dann habe ich gestern mir gesagt, so, ich gucke die Folge jetzt. Dann habe ich die nachgeguckt. Und dann war die zweite schon raus, also vor der Ausstrahlung. Wahrscheinlich, weil ich dieses TV Plus Now, RTL Now Plus TV habe. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt gucke ich mir die auch noch an, habe nebenbei gezeichnet und so. Und irgendwann war ich so völlig durch den Wind. Ich muss danach auch erstmal wieder lesen, weil ich so überfordert war, sagen wir es mal so. Im Nachhinein eigentlich, ich glaube, gut überfordert.
Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer noch Spaß damit. Wir hatten jetzt einen relativ gewaltigen Quoteneinbruch in der zweiten Folge.
Oh, echt?
Aber ich denke mal auch, dass es halt daran liegt, dass einfach gerade die Leute was anderes zu tun haben oder was anderes zu gucken haben auch. Also es läuft dann ja teilweise auch irgendwie ein Brennpunkt dagegen oder irgendwie NTV einfach anlassen und so. Das ist, glaube ich, auch eine Alternative, die gerade einfach viele wählen aus nachvollziehbaren Gründen, weil sie einfach informiert bleiben wollen. Und dann bleibt sowas wie Prominent getrennt gerade einfach hinten liegen. Aber vielleicht hat es den Leuten auch wirklich nicht gefallen. Also ich muss ja sagen, weiterhin, dass das eigentlich ein gelungenes Spin-off des Sommerhauses ist, weil ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde weiterhin, dass tendenziell die Kurve weiterhin ansteigend ist. Das habe ich ja letzte Woche schon versucht zu erklären. Also, dass es ein sich ins Positive entwickelnde Format ist eigentlich. Ja. Also was die Grundstimmung der ganzen Paare angeht. Also eigentlich findet man ihr hier tendenziell wieder zusammen, oder?
Ich wollte gerade sagen, weil das ist eben das, was ich so interessant fand. In Folge 1, dadurch, dass ich auch hintereinander geguckt habe, ist das so stark aufgefallen. In Folge 1 ging es viel noch, also bei manchen Pärchen, so um dieses, man redet nicht miteinander oder es ist komisch, mit dem Partner oder der Partnerin in einem Bett zu schlafen oder die wiederzusehen und über die Struggles halt in der Beziehung, die mal existent war. Und dann ging das recht schnell, finde ich, in Folge 2 schon, dass diese Ex-Pärchen sich also miteinander verbündet haben, weil sie halt doch, sie sind ja ein Team, sie wollen ja gemeinsam das gewinnen halt. Und dass das irgendwie kaum noch die Rede war, so wie das so zwischen den Paaren läuft, sondern eher Paar gegen Paar oder Ex-Paar in dem Fall. Und das fand ich ganz spannend, die Entwicklung, wie schnell das ging auch.
Ja, also ich finde auch, dass es halt relativ schnell dann auch dieses Kindische dann verloren hat, was jetzt Serkan und Carina beispielsweise in der ersten Folge dann irgendwie
Ja.
da praktiziert haben. Und dass man dann eben schon sieht, ja klar, kann ich mit der Person irgendwie umgehen. Also selbst wenn ich mir irgendwie einrede, die hat mich betrogen, ich kann nie wieder mit dieser Person reden, dann geht es ja trotzdem, weil du hier irgendwie natürlich auch funktionieren musst dann in den Spielen, aber eben auch in dem ganzen Nominierungsgame und so. Also da musst du natürlich Allianzen schmieden, da musst du natürlich auch als Paar funktionieren, weil es ist natürlich immer dann das erste Argument von anderen Paaren gerne mal dann genommen, ja, die funktionieren als Paar nicht, die nominiere ich jetzt, weil irgendwie die gehen mir auf den Zeiger mit ihrem ständig gegeneinander. Hier ist es ja dann teilweise so, dass es eben umgekehrt wird, dass
ja.
die Paare, die eigentlich gut miteinander funktionieren, dann zu gut quasi zueinander passen und dann einfach spekuliert wird, ja, aber die sind doch gar nicht getrennt, die sind doch zusammen, die sind falsch hier, deswegen nominieren wir die. Also das ist ja auch mal ja. ganz interessant eigentlich so, hier die
Finde ich
die
auch
andere
selber
Seite
interessant,
mal zu sehen.
Weil ich mir selber nicht sicher bin, ob da welche vielleicht doch noch zusammen sind oder nicht. Könnte ja schon ein guter, also interessanter Move sein für einen selber, zu sagen, komm, wir tun jetzt so und dann machen wir da mit und dann gewinnen wir.
Ich glaube halt, dass nicht alle Paare sozusagen auf demselben Trennungslevel sind.
Das
also
definitiv nicht.
Nicht
nein.
alle sind jetzt Patrick und Doreen, die halt seit 30 Jahren einfach nicht mehr zusammen sind, weil sie einfach eine Jugendliebe waren oder
ja,
so und einfach nicht
das
mehr
liegt
sich
dich
kennen.
Wirklich nicht mehr.
Oder halt bei Serkan und Carina halt wirklich etwas passiert ist, wo man sagt, okay, jetzt kann ich mit der Person nicht mehr irgendwie zusammen sein. Oder halt, dass es halt so ein klassisches On-Off-Ding ist, wo halt natürlich irgendwie noch eine Verbundenheit da ist, wie bei Gigi und Michelle zum Beispiel. Also ich finde das eigentlich das Interessante daran, dass man hier so verschiedene Arten der Trennungen eigentlich drin hat. Und
ja.
natürlich funktionieren dann einige irgendwie besser miteinander und andere weniger. Und die, bei denen es weniger funktioniert, die sind dann vielleicht auch ein bisschen neidisch auf die, bei denen es einigermaßen gut funktioniert. Das finde ich eben auch das Interessante an dem Format.
Vor allem, was ich halt wirklich so das eine Paar finde, wo ich es echt überhaupt nicht so nachvollziehen kann, dass sie reingegangen ist. Ich wieder mit den Namen. Die mal verlobt waren, die beiden.
Robin und Lena, meinst du?
Genau. Der Robin, der ist ja noch so verschossen in die. Also der will die ja auch unbedingt zurückgewinnen. Und die hat ja gar keinen Bock mehr auf den. Also ich habe das Gefühl, da ist auch nichts mehr zu kippen. Die will halt einfach nichts mehr von dem. Dann beschwert sie sich noch, ja, ich habe ihm ja deutlich schon gesagt und Zeichen gegeben, dass ich nicht mehr möchte. Aber dann geht die in so ein Format mit dem. Verstehe ich auch irgendwie nicht. Aber gut.
Aber ich finde das ehrlich gesagt jetzt in der Folge mit die stärkste Szene gewesen. Also diese Szene da nach dem Spiel, ne, als sie
ja.
da dann sich schon, also vor allem Robin war wirklich ja auch nicht geil zu ihr in diesem Spiel. Also der hat sie
ja.
schon auch nicht gut behandelt und hat eigentlich, ja, genau das Gegenteil von dem gemacht, was er dann irgendwie vorgibt zu machen, also sie immer
ja.
zu bestärken und ich bin der, der irgendwie am meisten auf der Welt von dir hält und sowas,
ja.
hat er ja dann danach alles gesagt. Im Spiel war das nicht so, aber ich habe erstmal ehrlich gesagt auch gedacht, dass das so eine ziemlich übertriebene Nummer ist, auch von ihm vor allem, also dass es halt alles ein bisschen mehr ist, als er da irgendwie draus machen müsste, aber also ganz ehrlich, das kannst du nicht faken. Also diese Szenen
nee,
und
das glaube ich
dieses
auch nicht.
Heulen.
Das führt nämlich so ein bisschen das fort. Also die haben ja so ein bisschen im Vornherein erzählt, so wie das zu Beziehungsaus und so kam. Und so wie er es erzählt hat, hat er ja wirklich überhaupt nicht mal geahnt, dass die unglücklich ist. Er hat nicht mal Streit wahrgenommen. Und sie meinte ja, die hätten immer Streit gehabt die ganze Zeit und wären aufeinander gehockt. Und die leben dasselbe Leben quasi zusammen und haben das so unterschiedlich wahrgenommen. Das finde ich schon heftig und ich habe das Gefühl, dass sich das jetzt gerade da so ein bisschen wieder weiterzieht. Er nimmt das ganz anders wahr, als es dann ist, wie eben beim Spiel, wie du sagst. Er hat sie halt nicht bestärkt und hat dann wieder gesagt, andere hätten gern diese Probleme in Beziehungen und er hat einen komischen Blick auf die Dinge, habe ich das Gefühl.
Den haben viele auf jeden Fall in diesem Haus, muss man mal
ja.
wieder sagen. Also
einige gut, ja.
haben sich mal wieder hier herauskristallisiert, als dann doch die, für die man sie gehalten hat, ehrlicherweise, als der Name irgendwie angekündigt wurde. Also so eine Sarah Joel zum Beispiel, die redet sich da schon auch um Kopf und Kragen ständig.
Ja,
und
die ist ja auch, ich traue der keinen Meter. Ich kann mir vorstellen, wie die da im Flugzeug saßen. Und ganz normal, wie es halt ist, sorry, aber ich mache das auch mit Freunden, dass man dann halt so lästert über so Leute, die man kaum kennt und vielleicht mal komische Sachen gehört hat. So, und ey, die finde ich eigentlich ganz blöd. Und die wird da garantiert genauso mitgemacht haben. Und dann petzt die das so, oh, die hat da sowas.
Ja, wir müssen erzählt. Das nochmal genauer erklären, weil
okay,
das war ja
sorry,
sozusagen
der. Ich greife voraus.
Nee, du greifst nicht vor, aber wir müssen jetzt hier einschreiten, weil ich hab's, also du musst mir auch ein bisschen helfen, weil ich hab's nicht so ganz verstanden. Also ich hatte wirklich Schwierigkeiten, dem zu folgen, was da passiert ist. Also der Grundkonflikt der Folge war ja, dass Carina angeblich was getan hat. Sie hat im Flugzeug mit Jenny und Sarah Joel, glaube ich, irgendwie zusammengesessen. Und da ist es darum gegangen, dass Maike und Markus angeblich ein Paar sind und dementsprechend nicht getrennt sind, weil sie vor ein paar Wochen im Urlaub zusammen waren.
Genau.
Oder? Das war doch erstmal.
Erstens das und zweitens gab es dann auch noch so Chatverläufe. Wo
das habe ich nicht verstanden. Genau, was war da los?
Ja, irgendwie hat da irgendein Kumpel, weißt du, es ist kompliziert. Ein Kumpel von Carina hat auch mit der, wie heißt die jetzt nochmal?
Maike.
Über die Carina, Maike, hatte auch mit beiden irgendwie Kontakt. Und dann meinte Maike zu dem, er soll vorsichtig sein, die wäre falsch oder so.
Die wäre hinterfotzig war, glaube ich, das Wort.
Ja, genau.
Was dann auch
so wollte ich es jetzt
wurde.
Nicht sagen, aber gut. Nein, hier darf man das ja. Ja, das war, glaube ich, das zweite Problem. Und das hat sie ihr wohl erzählt. Und dann hat die Sarah Joel, ist dann irgendwann auch irgendwie recht random zu, wie heißt sie?
Carina, Maike, wen meinst du?
Zur Maike gegangen und hat ihr das erzählt, dass Carina über sie gelästert hat.
Ja, weil es ging nämlich auch um Nominierungsgründe, ne? Und dann ist irgendwann zu denen, also zu Maike und Markus, durchgedrungen, dass das eventuell ein Grund sein könnte, warum sie nominiert werden könnten, denn es wird gemunkelt, dass sie ein Paar seien und deswegen falsch in dem Format wären. So.
Richtig. Also,
ja, aber ich habe es nicht verstanden, warum dann Sarah Joel so stark dann in die Kritik geraten ist des Ganzen, weil, also klar, Serkan war mit Carina ja eh schon so auf Krawall gebürstet, sage ich jetzt mal, weil die beiden haben sie nicht verstanden und Serkan ist dann auch dementsprechend angepisst, weil Carina jetzt dafür sorgt, dass sie so ein bisschen wieder dieses alte Image bekommen von den Lester-Schwestern sozusagen, die hier nichts machen als irgendwie Unruhe stiften. Deswegen wollte er das eben auch gleich mal ausdiskutieren mit Sarah Joel und dann hat sich Sarah Joel auch denkbar blöd verhalten und hat dann einfach Mist geredet. Ne? Also die ist einfach argumentativ, wie Serkan leider richtig sagt, nicht besonders stark. Also nicht,
aber immerhin hält sie dann die Schnauze.
Ja. Das ist doch Banane, was du sagst, würde Serkan sagen. Ne? Also das völlig Banane. Und so ist es dann, glaube ich, einfach gegangen im Haus, dass sich dann einfach die Fronten immer weiter verhärtet haben und
erst habe ich auch so gedacht, ja, ist schon richtig, dass Sarah Joel das sagt, so, also finde ich schon okay, dass sie dann ehrlich ist, aber dann eben habe ich mir die Szene so vorgestellt im Flugzeug und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Carina so sagt, hey, Sarah, ich erzähl dir mal was, die werden doch beide gelästert haben, das kannst du mir nicht erzählen, dass die Sarah Joel nicht über irgendwen anderes oder so oder mitgelästert hat, sonst erzählst du sowas nicht. Ich fühle das, was du gesagt hast, mit, dass du nicht mehr mitgekommen bist. Ich war dann auch kurz so, warte, was, wer jetzt, warum jetzt er, warum mischt er sich jetzt ein, wer ist das nochmal?
Es
war
ist halt immer so schwer, verwirrend. Wenn halt Sachen vorm Format passieren. Also das haben wir auch beim Dschungelcamp dann gerne mal, dass irgendwie im Vorfeld, ja, kommt irgendwie Jay Khan zu Indira und fragt sie. Also da ist es ja dann noch, einigermaßen verständlich gewesen.
Die
damals,
ganz alten.
Was passiert ist, genau. Ja, aber sowas gibt's ja immer wieder, ne? Der ist vorm Format auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob wir hier nicht uns an Tag 2 küssen wollen. Und man versteht immer nur so Bahnhof, weil man kommt einfach immer ungeil rüber, wenn man überhaupt in diesen Gesprächen verwickelt ist. Also eben, das ist, glaube ich, auch das, was Sarah Joel passiert ist. Also allein, dass sie da dabei war und Doreen war ja dann auch noch irgendwie auch beteiligt
auch
an dem Ganzen.
Komplett wieder, ist die auch noch?
Ja. Aber bleiben wir mal der Reihe nach. Wir haben jetzt so die Highlights herausgearbeitet, da gehen wir nochmal durch Folge 2 jetzt ein bisschen durch, chronologisch. Wir haben ja ein Spiel auch gehabt, nachdem erstmal es noch so eine kleine Situation gab mit Gigi und Michelle, ne? Was sagst du überhaupt zu denen? Weil du kennst ja Gigi noch nicht, glaube ich.
Nee.
Aber ich denke mal, dass er doch eigentlich jemand sein sollte, der dir so ein bisschen auch gefällt, oder?
Warum? Warum gefällt er mir?
Ja, aber nee, also nicht gefällt jetzt optisch, sondern einfach so, also es ist doch so ein Mark Medlock-Typ, ist auch so ein bisschen Daniele Negroni-mäßig und einfach so ein
Joey Heindle. Sollte mir das gefallen?
Ja, weiß ich nicht, du bist doch so eine.
Nein, was habe ich denn mit Daniele Negroni?
Ja, weiß ich nicht.
Nee, den
du bist
kann
vom
ich
selben
gar nicht
Stern wie
leiden.
ich.
Daniele Negroni TikTok-Account. Bitte guck da rein.
Er ja, vor allem seitdem er seinen dunklen Bart hat.
Die Kommentare sind Gold. Ja, weil jetzt schreiben alle, seit wann singt der so? Schön. Okay, aber zurück zu
Gigi.
Geht so, ne? Ich finde der irgendwie so ein bisschen, naja, nicht so
aber
meins.
Ganz ehrlich, er ist doch schon ein richtiger Gewinn für das Format und der ist doch richtig auch auf Entertainment-Kurs da drin.
Ja, das
nicht?
Schon. Ja, das schon. Also ich persönlich, meins ist er jetzt nicht, aber fürs Format, das stimmt definitiv.
So, jetzt ging es dann zum Spiel Spinnennetz, was eigentlich wieder ein cooles Spiel war, fand ich. Also
ja.
Eins, was auch relativ, also was ich glaube ich auch nicht gut machen würde, weil ich auch nicht diese Kraft, glaube ich, hätte, mich da oben, so wie Gigi da so reinzulegen in diese Seile dann auch. Und
ja.
Also Doreen und Patrick hier auch gleich mal mein Lieblingspaar in dieser Staffel. war schon mal super, weil Doreen aggressiv war und Patrick
ja.
ängstlich. Und das ist auch immer eine sehr gute Mischung, wenn dann quasi Patrick sich die ganze Zeit versucht, irgendwie zurückzuhalten und dann irgendwie sagt, ich muss mir erstmal klimatisieren. Doreensche, lass bitte nicht hudeln jetzt. Und Doreen sofort aggressiv wird und ihn anschreit, nachdem sie in Folge 1 noch dann gesagt haben, aber super, dass wir uns nicht gegenseitig anschreien. Das gefällt mir super bei uns beiden. Also,
das stimmt, die sind echt cool. Den mag ich auch.
Patrick ist doch Hammer, oder? Also den habe ich ja letzte Woche so abgefeiert hier. Ist doch eine absolute geile Neuentdeckung.
Ja, auf jeden Fall. Also für das Format definitiv, auf jeden Fall.
Ich kann zu Patrick noch eine Sache sagen, denn mir hat freundlicherweise eine Hörerin bei Instagram geschrieben, ich werde jetzt auch anonym behandeln, weil es so ist, dass sie bzw. ihre Mutter Patrick kennt aus ihrer Heimat Deggendorf.
Aha.
Tatsächlich, also okay. Man hat ja in der Folge 1 gehört, er ist bekannt als der Stecher von Deggendorf. Sie hat mir geschrieben, als gebürtige Deggendorferin kann ich bestätigen, überliefert durch die Freundinnen meiner Ma, Patrick war wirklich berühmt-berüchtigt unter den Deggendorfer Mädels.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Was ich mich ja gewundert hatte, wie kann der Typ so geil sein, schon in seiner ersten Fernsehshow, in der er irgendwie so als Zufall irgendwie reingezogen wurde. Es ist nämlich nicht sein erster Fernsehauftritt. Und jetzt haben wir es hier. Sie schreibt nämlich, dass er schon beim Herzblatt mit Rudi Carrell damals dabei war.
Okay.
Und dementsprechend schon ein bisschen Reality-Erfahrung hat. Aber natürlich nicht sozusagen in dieser Zeitrechnung. Also nicht irgendwie in den letzten 20 Jahren. Aber er ist schon erfahren, ein bisschen vorerfahren, aber ist natürlich trotzdem noch hier.
Ja, ich habe vor allem auch gedacht, der wäre bestimmt schon bei diesen ganzen Love Island oder so, was ich ja nicht
was?
Gucke.
Der ist doch
was ist nochmal,
oder so.
Was ist nochmal Love Island? Warte, nee, nicht
war
Love Island.
War da Ende der 70er oder was?
Okay, Love Island nicht, aber nee, wie heißen denn, du weißt, was ich meine, ich gucke ja nicht alle, du guckst ja alles, so irgendein von den Formaten, hätte ich mir vorstellen
First
können,
dass
der schon
oder sowas hätte man ja sagen
können, genau,
wenn man sich
so,
dann nicht
oder
ausziehen
so.
Muss.
Genau.
Ja,
irgendein Format, hätte ich auf jeden Fall gedacht, weil der wirkt so souverän da. Also,
aber bitte, können wir kurz eine Petition machen, bitte Patrick, Love Island, also ich hätte
Mann.
Bock drauf. Weil die Frisur ist natürlich schon ein Highlight, ne? Also
ja.
Gerade in dieser Woche diese Flechtnummer, die er da reingebracht hat in sein Haar. Also ich fand das sehr stylisch, muss ich sagen.
Ja, ich merke schon, du bist großer Fan.
Ich bin so großer Patrese-Fan, wie er ja, heißt bei Doreen. Und Doreen ja mittlerweile bekannt als Doreensche. Doreensche.
Ja.
Also Sarah und Dominik ist ja auch relativ einfach zu erklären, was in dem Spiel passiert ist. Also sie hat sich auch nicht getraut. Dominik hat gesagt, du, ich werde mir hier die Natur, das Panorama anschauen und dann werde ich einfach sagen, das war's für mich, wir gehen wieder runter.
Die haben eh null Chemie.
Null Elan vor allem auch.
Ja, das auch, stimmt. Gar keinen Bock.
Ja, also ich finde ihn weiterhin ja ganz gut. Der ist so ein bisschen trockener Typ. Also,
ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass der eigentlich ganz witzig ist.
Ja, Michelle und Gigi dann im Spiel also angetreten, die haben es gut gemacht, muss man sagen, weil Gigi da irgendwie, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, nachdem er im ersten Spiel irgendwie kotzen musste und abbrechen musste, weil ihm so schlecht war, hat er hier eigentlich eine gute Leistung hier rausgezaubert und hat gesagt, ich könnte der neue Spider-Man von Deutschland sein.
Ja,
Jenny und Alex gehen da weiterhin so vor wie irgendwie die Eltern deiner besten Freunde, die irgendwie schon ein paar Shampoos zu viel hatten.
Ja.
Irgendwie so alles mit so einem Lächeln und dann irgendwie auch nicht so richtig ernst, aber
die genießen da, glaube ich, einfach nur ihren Urlaub und gucken sich das an von außen. Finde ich auch eine gute
auch
Einstellung
würde
eigentlich.
Ich auch sagen. Bei Serkan und Carina lief es eigentlich ganz gut, weil Carina, Zitat, ein alter Seemann ist, die natürlich gut knoten kann. Und nach dem Spiel, wie gesagt, die angesprochene Szene zwischen Lena und Robin, die mir ganz gut gefallen hat. Dann kam die große Manipulationssache, die wir auch schon diskutiert haben. Und dann auch ein Highlight der Folge auf jeden Fall, wie Gigi sauer ist auf Serkan, weil er irgendwie herausgehört hat, was, du willst mich nominieren? Du willst mich nominieren? Das ist du bist doch mein Brudi hier, nach dem Motto. Und Serkan natürlich völlig richtig, meiner Meinung
nach. Ja, also, ich wollte gerade auch sagen, ich kann das, fand die Reaktion richtig gut von Serkan.
Also ich mag ja Serkan wirklich überhaupt nicht, aber ja, in diesem Format hat er irgendwie so eine goldene Mitte irgendwie gefunden, die für mich noch nicht so drüber ist, sehr taktisch natürlich auch geprägt ist, was ich ja auch immer ganz gut leiden kann, wenn einer ein bisschen taktischer vorgeht. Und trotzdem aber nicht überzogen irgendwie. Also mir gefällt es eigentlich ganz, ganz gut. Und hier hat er einfach klar gesagt, also was ist denn jetzt hier dein Problem? Also dir ist schon klar, dass du hier jeden irgendwann nominieren musst und dass es vielleicht sogar klüger ist, wenn du irgendwie deinen Brudi nominierst, weil der einfach gut in den Spielen ist. Also willst du den vielleicht mal schneller raushaben als später. Er hat natürlich völlig recht, aber na, Gigi ist halt da.
Sehr emotional dann, anscheinend. Ja,
wie Serkan auch später in der Nominierung sagt, du bist Banane mal wieder natürlich und du kannst keinen geraden Satz sprechen oder so. Also, am Ende hat er da schon die Wahrheit auch mal rausgehauen. Es ging dann auch relativ schnell dann auch zur Nominierung, nachdem es ja noch dieses Gruppenspiel gab, was eigentlich auch ganz cool war, wo ich aber den Eindruck hatte, das ist eigentlich unmöglich zu filmen, weil es ewig lang ging und man unmöglich irgendwie ja jede einzelnen Balanceakt, also quasi die Promis müssten über Balance, also so Slacklines eigentlich sind es ja, müssen sie alle drüber kommen und zwar wirklich alle, also quasi man wurde immer wieder zurückgeworfen, also die ganze Gruppe, sobald eine Person von diesen Slacklines runterfällt. Fand ich ganz cool eigentlich die Idee, weil es natürlich total triggernd ist, wenn da irgendwie einer zum 20. Mal runterfällt und irgendwie
Sarah und die Joel, Person wäre ich. Ich weiß es ganz genau.
Ja, ich könnte das auch gar nicht. Also ich habe gar keine Balance.
Nee, ich auch nicht. Vor allem, wenn du dann noch so unter Druck stehst, weil jeder erwartet, dass du das jetzt schaffst.
Ist wirklich schwierig und dementsprechend viel Geld ging dann auch wieder verloren. Also 9.000 Euro sind weg, insgesamt 31.000 Euro weniger sind es schon, nachdem ja in der vergangenen Woche, glaube ich, 22.000 schon durch die Lappen gegangen sind. Na. Ja, dann kam die Nominierung, wo es natürlich einige Wortgefechte gab. Gigi dürfte als Erster nominieren, hat gesagt. Erstmal findet er die Leute nie, mit denen er spricht. Also, wo bist du? Wo bist du, Carina? Wo bist du? Ja, Maike und Markus nominieren dann wenig überraschend Carina und Serkan. Serkan und Carina dürfen natürlich auch noch nominieren und wählen Sarah und Dominik, wo dann Serkan so ganz, ganz großen Rundumschlag da ausholt und wirklich gegen alle einmal austeilt. Sarah, du bist argumentativ eine komplette Null. Ich habe Eier, dir das jeden Tag zu sagen. Und da kam eine Sache, da musst du mir jetzt auch helfen, wie das dann irgendwie eine Attacke von Sarah sein könnte, weil sie hat dann direkt zurückgeschossen und zwar immer gegen seine Ohren.
Ja, das habe ich auch nicht. Ja, also, fand ich unmöglich.
Also hab ich habe das erstmal gar nicht auch gecheckt, weil mir sind jetzt Serkans Ohren noch nie so aufgefallen.
Nee,
aber
eben.
Nach Meinung von Sarah sind die anscheinend extrem groß und deswegen.
Ja, ich habe das null verstanden. Ich fände es ja so schon assi, wenn man das so. Ja. Aber wie du sagst, ich habe dann auch nochmal drauf geachtet. Also übermäßig groß sind die doch jetzt auch nicht.
Hä? Ja, aber vor allem, wie sie dann auch die erste Attacke einleitet gegen die Ohren. Also er sagt hier, ich habe die Eier in der Hose, dir das jeden Tag zu sagen, dass du eine komplette Null bist und so. Und dann hat sie gesagt, ja, aber du hast Eier an den Ohren.
So, hä? Was ist das für, das habe ich mir sogar, ich wollte mir das sogar aufschreiben und dir nochmal sagen, aber ich vergesse. Fand ich so random und auch, wie keiner so reagiert. Was? Schön.
Ja, Patrick und Doreen haben irgendwie überraschenderweise Cocky und Cecilia nominiert mit auch einer sehr merkwürdigen Begründung, dass sie das Gefühl haben, dass Cocky nicht ehrlich sei, was dann danach nochmal zu einem interessanten Gespräch geführt hat. Alex und Jenny haben Serkan und Carina gewählt. Serkan, geiler Typ, aber wir sind alt und deswegen müssen wir euch wählen. So war ein bisschen die Argumentationslinie von Alex. Cocky und Cecilia haben Sarah und Dominik nominiert und wurden von allen als Mitläufer schon mal hier deklariert. und Sarah und Dominik, also Sarah durfte in dem Fall dann auch nochmal ein bisschen austeilen und sagen, also ich bin ein Dummdödel, deswegen kann man auch viel gegen mich verwenden, fand ich auch mal schon einen sehr guten Einleitungssatz für so eine Nominierung. Dann ist der Dummdödel demnächst auch auf Twitter.
Das finde ich gut. Das fände ich echt gut. Schön.
Ja, und nach der Nominierung war dann eben doch Doreen sauer, weil sie irgendwie auch in die ganze Sache reingezogen wurde. Sie war dann sauer auf Jenny, weil Jenny irgendwie gesagt hat, dass Doreen irgendwie sämtliche Leute an der Tegernsee zu sich einlädt oder so. Ich habe das gar nicht mehr verstanden.
Ja,
hab ich
da habe ich auch, da war irgendwie. Ich raus. Da kann ich dir auch nicht mehr helfen, da war ich wirklich raus. Dachte ich mir, jetzt reicht's auch für heute, mehr kann ich jetzt nicht mehr aufnehmen.
Und Crocky hat dann natürlich auch noch einen legendären Moment mit Patrick bekommen, der ihn ja nominiert hat. Und stimmt. Er wollte quasi ihm innerhalb von einem 5-Minuten-Gespräch demonstrieren, dass er ehrlich ist. Also er hat quasi 5 Minuten lang seine komplette Lebensgeschichte von ich wurde verlassen, ich hatte Krebs, ich hatte Spielsucht, alles rausgehauen, nachdem er eben diese Nominierung abbekommen hat, damit Patrick auf keinen Fall weiter behaupten kann, er sei nicht ehrlich. Das fand ich aber geil, diese O-Töne, die von Patrick dagegen geschnitten wurden. Also der Markus, der hat schon sehr viele Wiederholungen bei sich drin. Also der wiederholt ständig die Sachen.
Stimmt, ja.
Danke für deine Worte. Ich bin so offen. Warum sagt er das so oft? Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Einfach geil geschnitten in dem Moment. Also, hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen, der Patrese in dieser Folge. Ja, ja, und Serkan und Carina mussten danach ausziehen, natürlich ohne ein ordentliches Goodbye von Sarah Joel.
Ja.
Jetzt kommen wir zu einem weiteren Format, das ich nur so, ich würde mal sagen, peripher verfolge, und zwar Germany's Next Topmodel. Ich weiß nicht, ja. Ich bin ja weiterhin immer noch so sehr, sehr widerwillig davon zu begeistern.
Aber warum denn?
Ja, also erstens ist es einfach immer ein zeitliches Ding, weil ich diesen Podcast, den ihr gerade hört, immer während der Folge normalerweise schneide, am Donnerstagabend. Und deswegen ist es einfach ein bisschen schwierig, das beides zu schaffen.
Aber du kannst doch nicht einen Fernsehpodcast haben und GNTM nicht feiern. Das ist doch.
Doch.
Nee. Also,
das geht
tatsächlich. Aber dafür hast du ja mich.
Ja, genau. Also ich habe dich, ich habe selber, nee, genau. Wobei die schaut das auch nicht mehr.
Nein.
Nathalie schaut das noch, glaube ich, ein bisschen. Oh. Anni, glaube ich, auch.
Shoutout an die beiden.
Ja, ich weiß zumindest noch aktuell, was so die großen Diskussionen sind. Also ich sag mal so, Lieselotte nervt. Viola wurde von Böhmermann eingeschleust.
Lieselotte nervt.
Ja, ist doch so. Also ich meine, ja. Darauf das können trifft. Sich die meisten, glaube ich, aktuell einigen, dass Lieselotte...
Nicht mal. Das ist ja das, was mich wundert. Ich habe das Gefühl, dass die breite Masse die total witzig findet und nur wenige genervt sind von ihr.
Aber mit breite Masse ist dann auch immer nur Instagram gemeint.
Ja.
Also das ist mal wieder so eine typische Twitter-Instagram-Aufteilung natürlich. Also die griesgrämigen Twitter-Rianer sind dann eben nicht überzeugt von Lieselotte und die Instagram-Leute feiern sie halt ab. Also das ist halt so eine klassische...
Also... Ich finde es halt einfach wirklich nicht mehr fair, wenn dann Leute fliegen. Okay, ich verstehe es, wenn der Walk nicht ganz so gut war, aber Lieselotte hat noch nichts richtig gemacht, noch nichts. Kann einfach nichts. Sorry, das war jetzt drüber. Sie kann bestimmt was, aber nicht modeln.
Ist irgendwo auch verständlich, dass man sie zumindest vielleicht auch bis zum Umstyling drin hat. Also wir nehmen am Mittwoch auf übrigens. Ich glaube, das Umstyling war trotzdem jetzt noch nicht in der Donnerstagsfolge. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich nächste Woche oder so. Mal schauen, wie die älteren Damen dann damit zurechtkommen. Also da bin ich dann auch schon mal ein bisschen gespannt.
Ich finde, dass die anderen älteren Damen, die noch drin sind, die machen das auch gut. Also ich sage jetzt nicht nur, Lieselotte kann das nicht, weil sie alt ist oder so. Ne, das meine ich gar nicht. Wie gesagt, da sind ja gute drin, die auch alt sind und sogar älter. Und die das wirklich top machen und auch nicht die ganze Zeit betonen, och, ich bin ja so alt, ich kann das nicht. Und das nervt mich an Lieselotte. Das wollte ich jetzt nochmal klarstellen.
Ja, ich verstehe schon, also was quasi der Kritikpunkt ist, also sie ist ja so auch so ein bisschen quirky, ne, und spielt
ja,
diese
so
Rolle dann auch schon.
Genau.
Also sie spielt diese Rolle, meinte ich ja gerade. Also sie, wenn sie etwas nicht kann, dann redet sie sich damit raus, dass sie halt so quirky ist und überzeugt dann irgendwie Heidi so im persönlichen Gespräch und ist dann irgendwie so, weiß ich nicht, so liebenswürdig und deswegen wird sie weitergelassen. Ich glaube, das ist, was die meisten irgendwie so aufregt an ihr. Also, dass man quasi Leistung nicht von ihr sieht, sondern eher so, weiß ich nicht, sie schleimt sich halt irgendwie ein oder sowas.
Richtig.
Ich habe da gar keine Meinung dazu, ob sie jetzt drinbleiben sollte oder nicht. Ich will mir einfach gerne das Umstyling noch mit ihr ansehen. Danach kann sie von mir aus gehen. Ist mir wurscht, aber ja.
Ja, stimmt. Das möchte ich mir dann eigentlich auch noch. Ja, hast du recht.
Und die nächste Diskussion, die ich auch jetzt mitbekommen habe, natürlich ist die große Viola-Frage. Ne? Also ist Viola eingeschleust von Jan Böhmermann? Das ist ja ein wirkliches Meme geworden. Also echte Spekulationen irgendwie bei TikTok, Instagram und so gehen da ja ab und sagen wirklich, dass Viola irgendwie von Böhmermann eingeschleust würde. Es gab jetzt eine offizielle Äußerung von Viola zu der ganzen Causa. Hast du das schon gelesen?
Nee.
Ja, sie hat irgendwie gegenüber Promiflash gesagt, dass bei der Theorie, dass Böhmermann mich eingeschleust hätte, handelt es sich nur um ein Gerücht. Da ich auf TikTok und Twitter nicht aktiv bin, habe ich von dem Ausmaß dieses Gerüchts zunächst nichts mitbekommen.
Okay. Ja, wird halt auch jemand sagen, der eingeschleust ist, von daher sagt mir das jetzt gar nichts.
Also ich glaube, man hätte sich da, wenn das eine Böhmermann-Aktion wäre, irgendwie was Viola-mäßigeres dann irgendwie ausgedacht. Ja. Also wie sie hier drauf reagiert oder so.
Ich glaube da auch nicht dran.
Nee, nee, nee. Also das
ich habe auch direkt am Anfang, habe ich mir gesagt, nee, glaube ich nicht. Dann irgendwie in Folge 2 und 3, das fand ich so ein bisschen weird, war die kaum noch zu sehen. Also wirklich so null. Bei den ganzen Shootings und so und beim Laufen, die wurde überhaupt nicht mehr gezeigt. Und dann nur am Ende hat man kurz gesehen, die ist noch drin. So. Und das fand ich komisch, weil die ja eigentlich eine interessante Kandidatin ist und man würde davon ausgehen, dass sie dann noch öfter zu sehen ist so und auffällt. Das fand ich wirklich ein bisschen komisch, habe ich gedacht, wollen die das erst prüfen jetzt gerade? Ja. Also das war so ein bisschen mein Gefühl. Aber jetzt ist ja wieder normal. Also die letzten Folgen wurde sie jetzt wieder normal gezeigt, hatte ich das Gefühl.
Ja, also ich würde auch sagen, dass diese ganze Sache von Böhmermann schleust irgendwelche Kandidaten ein, die einem irgendwie komisch vorkommen, ja auch so ein Meme ist, was man dann einfach mal gerne scherzeshalber raushaut. Und hier hat sich das irgendwie so verselbstständigt, weil es eben diese Auffälligkeiten gab, dass sie dann irgendwie weniger zu sehen war. Plus die Sache, die ja schon ein bisschen merkwürdig ist, dass sie halt nicht auf TikTok irgendwie aktiv ist oder auch, also
so ne, gar nirgends, ne? Das ist
halt schon auch ein bisschen komisch, aber halt auch für so eine Indie-Berlin-Frau irgendwie auch jetzt nicht so ganz außergewöhnlich. Also,
das stimmt.
Mein Gott, also das ist halt, ich fand es lustig am Anfang, aber ich glaube, ernsthaft muss man das jetzt hier nicht weiterverfolgen.
Nee, glaube ich auch
nicht. Mit Viola.
Ich finde es aber auch ein super Kompliment, wenn man so mitbekommt, ja, die Leute spekulieren, ob du eingeschleust wurdest, weil du so komisch bist. Danke.
Ja, sie hat hier auch noch gesagt, also ihr sei im Vorfeld nicht bewusst gewesen, wie stark sie polarisiere und ihr sei nicht klar gewesen, wie unsicher sie vor der Kamera gewirkt habe.
Unsicher fand ich auch nicht wirklich. Eher halt so anders.
Ja.
Plot Twist, sie ist von TV Total eingeschleust.
Nein.
Wobei, nein, das ist ja selber Sender. Never mind.
Aber du lieferst hier die perfekte Überleitung, weil ich wollte gerade mit dir über TV Total beziehungsweise eine News zu TV Total sprechen.
Kannst du mal
Schaust
sehen.
Du eigentlich noch TV Total gerade?
Regelmäßig nicht, aber ich gucke immer mal wieder so Ausschnitte an und so.
Ich muss auch sagen, ich konsumiere das mehr über TikTok mittlerweile, glaube ich, was bei TV Total abgeht.
Also, ja, so ähnlich ist es bei mir auch.
Ich weiß nicht, diese ganze Sache am Anfang gleich, das war Woche 2 oder 3 schon, diese ganze, wer ist die heißeste Biene in der FDP? Da brauchte ich erstmal Abstand danach von TV Total, weil das war so, also da hat man ja wirklich diese Erzählung bedient, dass TV Total einfach ein Format ist, was aus der Zeit gefallen ist und ein bisschen
fand ich auch.
Merkwürdig ist, dass es einfach zurückkommt. Und da hat man das einfach total bedient, dass man hier ernsthaft die Idee hatte, dass das irgendwie eine geile Sache ist, die man 2022
fand
macht.
Fand ich schade. Fand ich echt schade, weil ich hatte halt gehofft, dass sie eben genau dieses Gerücht, das man hatte, dass es eben nicht mehr in die Zeit passt, revidieren, indem sie es einfach verändern, was ja auch ein guter Zeitpunkt wäre, wenn man einen neuen Moderator hat, so.
Ja, und sie haben es auch ein bisschen übertrieben mit diesem, wieder dieses Einschleusen, ne? Also dass Sebastian Puffpaff da irgendwie ständig versucht, irgendwo reinzukommen, irgendwie dann.
Ich fand
Marco
das sogar
Rose,
ganz witzig am Anfang, so. Ja, aber das war dann auch ein bisschen too much in kurzer Zeit.
Zirkus Halligalli, aber irgendwie mit angezogener Handbremse und irgendwie für Leute ab 40 so.
Ja.
Das war alles so ein bisschen halbscharig irgendwie. Das hat mir irgendwie ein bisschen den Spaß verdorben an dem eigentlichen guten Ding weiterhin,
ja,
das Grundgerüst des Kommentierens von irgendwelchen TV-Schnipseln. Das ist ja weiterhin, finde ich, das Stärke daran.
Ja.
Aber ich hatte jetzt nicht mehr so Bock darauf, ehrlich gesagt, wie noch nach Woche 1 irgendwie.
Nee, geht mir ähnlich, ja.
Genau, und wir kommen darüber jetzt aber zu wieder mal Retro-News. Also das haben wir mittlerweile jede Woche, dass irgendein Format zurückkommt. Und in dieser Woche ist es die TV-Total-WOC-WM, die wird tatsächlich zurückkehren.
Ach nee. Nee, da finde ich die, glaube ich, nicht so gut. Ach nee. Das steht bei mir so ein bisschen in dem Schrank mit Halligalli, Schlag den Raab, alles, was ich früher so gerne geguckt habe. Das möchte ich eigentlich ungern wieder rausreißen.
Also ich saß ja letzte Woche hier mit Anni und wir haben letzte Woche die News diskutiert, dass Stefan Raab ja das Turmspringen zurückholen wird, aber bei RTL. Das heißt, es wird ja ein RTL-Turmspringen geben mit Produzent Stefan Raab. So, und jetzt kommt eine Woche später die News von ProSieben, dass sie die TV-Total-Wok-WM zurückholen. Und ich denke mir nur so, ich habe, also letzte Woche habe ich wirklich gesagt, ich mag das Turmspringen nicht. Ich habe das nie gemocht. Ich fand das immer damals schon scheiße und langweilig. Und die Wok-WM fand ich genauso auch, scheiße damals. Also ich habe das immer geguckt, aber ehrlich gesagt war es langweilig. Also wenn man mal ehrlich ist.
Ja, ja, ich gebe dir recht. Es ist nostalgisch gesehen, habe ich beides geguckt, definitiv. Und in meinem Gehirn, mit meiner rosa Brille war das auch super. Aber du hast recht, wenn ich drüber nachdenke, es war immer, also ich bin dann irgendwann in der Mitte meistens eingeschlafen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Man hat es doch nie ganz angeschaut. Nee. Also kann mir doch keiner erzählen, dass er da von früh bis später irgendwie verfolgt hat, ob da irgendwie
Hackelschorsch.
Der Wockelschorsch, genau, wie schnell der da im Wok darunter rutscht. Das Highlight waren dann immer so spezielle Sachen, wie zum Beispiel, ja Rainer Kallmund wird jetzt hier den Wok besteigen und da die Bobbahn runterfahren. Das war ja dann noch so ein Highlight damals.
Ja, oh Gott, das habe ich ganz verdrängt.
Ja, ich kann mich auch, also an sowas erinnere ich mich schon und das ist dann schon dieser Nostalgie-Moment, den du meinst, aber der reine Wettkampf an sich. Und da ist ja schon so ein bisschen auch Stefan Raab der Faktor, ne? Also
ja,
der ja derjenige ist, der diese Sportart erfunden hat und der vor allem auch immer diesen Ehrgeiz an den Tag legt.
Ja.
Und bei Puff Puff kann ich mir das Stand jetzt noch nicht so vorstellen. Ich könnte mir Puff Puff auch noch nicht vorstellen bei Schlag den Star oder bei Schlag den Raab jetzt oder bei Schlag den Puff Puff oder was auch immer, weil er einfach nicht
den Puff Puff, da mache ich mit.
Weil er ja einfach meiner Meinung nach nicht diese Ernsthaftigkeit hat von Stefan Raab. Also diesen ernsthaften sportlichen Ehrgeiz.
Er ist halt ein anderer Typ Mensch. Das ist einfach, ich finde den auch witzig, aber auf eine andere, also der ist halt einfach anders. Das kannst du nicht einfach so den 1:1 da ersetzen. Ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, dass das gut funktioniert. Und gerade auch deswegen, was du gesagt hast, weil das in meiner Erinnerung so dieses Nostalgische ist, wenn ich aber drüber nachdenke, wie gesagt, war es sehr schnell sehr langweilig. Und wenn es jetzt neu aufgerollt wird und ich mir das jetzt mit meinem Bewusstsein angucke, kann ich mir vorstellen, dass es dann sehr schnell sehr langweilig wird und mir dann diese Erinnerung trübt. Und das muss ich nicht haben.
Ganz kurz, bestes Raab-Event, meiner Meinung nach Eisfußball. Kam, glaube ich, nur ein, zwei Mal.
Stimmt,
meiner Meinung nach am besten. Kurz
Stocker
danach.
Stocker war auch gut.
Stocker war auch in Ordnung. Und Autoball ist auch nicht schlecht. Also ich fand genau die drei, die jetzt nicht zurückkehren, fand ich eigentlich am besten. Also nicht Wok-WM und nicht Turmspringen, meiner Meinung nach.
Autoball. Boah, Autoball, das wollte ich nämlich gucken, weiß ich noch, unbedingt, weil ich immer alles gucken wollte. Und mein Vater war so, nee.
Das ist so blöd.
Und ich war immer am Wochenende halt bei meinem Vater.
Meine Eltern mochten Raab auch gar nicht. Alles, was Raab gemacht hat, war immer scheiße für meine Eltern.
Ja, für meinen Vater auch, aber dann mussten wir halt immer gucken, weil ich,
der Raab ist ein Arschloch, wurde bei mir immer gesagt.
Und dann hat er aber mitgefiebert immer bei diesen Sachen. Wirklich, richtig mitgefiebert. Da erinnere ich mich gerade richtig dran.
Also woran ich mich erinnere, ist vor allem immer die Tormusik, ne?
Ja, eine
schöne
Pizza.
Oh, lala. Beim Tor von Italien.
Und Giovanni.
Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. 100 Mal am gleichen Abend, ne? Also ja.
Ja, das war schon. Guck mal, schon sind wir wieder hier in unserem Safe Space.
Naja, das wird dann bestimmt moderiert von Matthias Oppenhövel und das ist die Überleitung zu The Masked Singer. Ich will nur mal ganz kurz darauf hinweisen, am 19. März geht's ja weiter mit der 6. Staffel und ich wollte dich auf dem Weg einladen, beim großen Twitter-Happening an diesem Abend dabei zu sein. Samstag, 19. März, 20 Uhr bei Twitter. Die erste Folge werden wir wieder live bei Twitter begleiten. Gerne.
Ja, da sollte ich Zeit haben.
Dann bist du dabei. The Masked Singer, ich glaube, Anni hat jetzt auch schon widerwillig zugesagt, zwar Patrizia hat gemeint, sie könnte vorbeikommen. Ja, weil Anni gar keinen Bock auf The Masked Singer hat, aber ich werde sie da auf jeden Fall noch überzeugen. Es wird ein schöner Abend, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. Hat Spaß gemacht letztes Mal.
Dann habe ich noch News von RTL 2. Und zwar wird es da bald eine Show geben oder eine Sendung geben, die heißt Prominent und Pflegekraft. Promis werden zu Pflegekräften im Seniorenheim.
Geil. Gab's das nicht schon mal, sowas ähnliches?
Es gab sowas ähnliches, genau, du erinnerst dich richtig. Es gab die sogenannte Herzblutaufgabe in
Sat.1. Genau da, wo Jorge González sich selbst die Spritze in den Arm gesteckt hat, aus Versehen. Ich erinnere mich sehr gut.
Die waren im Krankenhaus. Jetzt geht's bei RTL 2 ins Seniorenheim am 22. und 29. März um 20.15 Uhr. Und die Promis, sage ich jetzt mal, die haben es in sich. Unter anderem dabei Schauspielerin Janine Kunze, die gelernte Krankenschwester ist, immerhin. Also sie wird so ein bisschen sich zumindest auskennen. Dann Ex-Profi-Boxer Axel Schulz, das Schaf bei The Masked Dancer, unvergessen.
Masked Dancer allgemein, unvergessen. Ja,
unvergessen. Dann dabei Kader Loth, wird hier auch die alten Leute pflegen im Seniorenheim. Moderatorin Alexandra Bechtel ist dabei. Und das Highlight natürlich, das will ich mir anschauen. Oh, und zwar Kelvin Kleinen wird dabei sein.
Die armen Leute, nein.
Und es steht hier dabei in der Info, er wird eine Party im Altenheim schmeißen.
Nein.
Doch.
Okay, es könnte sogar ganz geil sein, vielleicht für die Alten. Könnte aber auch eine traumatische Erfahrung sein.
Ja. Kann beides sein. Mal schauen, wie sich der Abend entwickeln wird im Seniorenheim. Ja,
kommt auch auf Kelvin die Musik Kleinen wahrscheinlich an, die er dann abspielt.
Ich hoffe, er tankt ähnlich vor, also alkoholtechnisch, wie bei Promis unter Palmen damals. Das legendäre Meme mit Henrik, als er da mit zwei Wodkaflaschen, glaube ich, im Mund das Foto irgendwie geschossen hat. Das war sehr stark und ich hoffe, sowas gibt's ja auch. So, apropos Seniorenheim, Frank Elstner. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, diese Überleitung. Die sparen wir uns, die streichen wir. Aber Frank Elstner feiert bald seinen 80. Geburtstag. Und anlässlich seines 80. Geburtstags gibt es eine Geburtstagsshow, die sich nennt Frank Elstner, noch eine Frage. Oder noch eine Frage. Ich weiß nicht, wie man es betont. Mhm. Also beides finde ich jetzt nicht optimal, ehrlich gesagt. Also ich weiß auch nicht. Noch eine Frage, also so, als wäre es die letzte Möglichkeit, ihm eine Frage zu stellen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das da...
Ja, das ist ganz schwierig, ja.
Sei es drum, es wird so sein am Karfreitag, 15. April um 21.45 Uhr im Ersten. Da werden 7 Promis Frank Elstner zum Geburtstag überraschen. Und jeder dieser Gäste darf Elstner in einem showähnlichen Setting zu einem Schwerpunkt befragen. Dazu gibt es Einspieler, die quasi sein Leben nochmal Revue passieren lassen. Und diese Promis haben es in sich. Die sind nämlich Barbara Schöneberger, Jan Böhmermann, Anke Engelke, Jean-Claude Juncker, Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Michelle Hunziker.
Der Günni ist schon mal gut.
Ja, mal gucken. Also ich war großer Fan damals der Geburtstagssendung für Thomas Gottschalk. Ja. Als legendär dieser eine Schauspieler da war, wo Gottschalk gar nicht selber wusste, warum der überhaupt da ist. Und dann den legendären Satz gesagt hast. Du, Marc, ich weiß gar nicht, warum ich dich so mag. Das war ein geiler Satz für eine Geburtstagssendung. Wer bist du nochmal? Warum bist du hier?
Ich weiß gar nicht. Sehr gut. Gefällt mir auch.
Ja, also das ist Frank Elstner. Noch eine Frage, oder? Noch eine Frage. Ja, jetzt können wir vielleicht noch eine Sache sagen zu einem Preis, der natürlich meiner Meinung nach schon so ein bisschen der prestigeträchtigste ist mittlerweile in Deutschland und den ich auch ehrlich gesagt am schlauesten immer nominiert finde und so. Ich habe auch ein bisschen Einblick in Anführungsstrichen. Ich kenne jemanden, der daran auch beteiligt ist, am Grimme-Preis und weiß, wie akribisch die immer vorgehen bei ihrer Nominierung. Und deswegen kann man da schon mal die Nominierungsliste ein bisschen durchgehen und schauen, was hier irgendwie für die Grimme-Jury irgendwie auszeichnungs- oder zumindest nominierungswürdig ist. Wir konzentrieren uns natürlich vor allem auf die Unterhaltung. Da springen wir jetzt auch gleich mal hin. Da sind unter anderem dabei so Sachen wie Schäkrömer, also die Sendung von Kurt Krömer, kann man bestimmt immer machen. Dann natürlich die Discounter. Hast du das mittlerweile eigentlich mal geschaut, die Discounter?
Nee.
Musst du mal machen. Ich glaube, dir wird es nämlich gefallen.
Ehrlich?
Okay. Ja, bei Amazon. Das ist die Serie, die quasi in einem Discounter spielt und so ein bisschen Jerks-mäßig ist. Ja, auch von Christian Ulmen produziert, aber vor allem von so zwei.
Außer von dir noch nie gehört von. Gucken das viele oder?
Ja, also in meinem Umfeld haben das echt richtig viele jetzt mal geguckt, weil das irgendwie auch so ein bisschen die Runde gemacht hat, dass es echt gut ist. Also die Discounter, schaust dir mal an. Ich glaube, dir wird es echt gefallen. Außerdem hier nominiert Joko und Klaas live, Pflege, nicht selbstverständlich, natürlich irgendwie auch, selbstverständlich, dass es nominiert wurde hier. LOL Last One Laughing für Staffel 1 noch nominiert. Dann auch die Show von My Think X, diese Wissensshow bei ZDF Neo. Princess Charming auch dabei, von uns auch ein großer Favorit gewesen natürlich. Dann Wer stiehlt mir die Show, die zweite Florida-TV-Produktion, die hier nominiert ist. Und das ZDF Magazin Royal, speziell hier mit dem Eierwurf von Halle, also das Musical, was sie da produziert haben, anlässlich des Eierwurfs von Halle, wie schon im Titel drinsteht.
Eier an den Ohren, sagen manche auch.
Eier.
Oder in den Ohren.
Du hast Eier an den Ohren. Ja, das ist echt immer noch stark von Sarah Joel, muss man sagen. Vielleicht noch die Spezialkategorien hier. Die zeichnen ja auch immer so gewisse Sachen einfach mal so aus, ohne dass es jetzt hier notwendigerweise in irgendeine Kategorie passt. Und zwar die Frage, also das Funkformat wurde ausgezeichnet für die Kombination von empathischem Umgang von ProtagonistInnen mit sensibler Moderation.
Das gucke ich nämlich immer. Ich gucke das voll gerne. Ich mag den Frank voll gerne, der das moderiert.
Ja, der ist auch cool. Also ich war ja mal im Praktikum beim BR, Bayerischen Rundfunk, und da habe ich den auch ein, zwei Mal getroffen. Kommt auch nett.
Ist er nett?
Kommt auch nett rüber. Ja, ja, okay. Also ich habe ihn zu wenig natürlich gesehen, um das jetzt zu beurteilen.
Aber das beruhigt mich, weil ich mag den voll. Es wäre voll traurig, wenn du jetzt sagen würdest, na, der ist eigentlich voll das Arschloch.
Nee, aber ich finde auch, dass der das gut macht, ne, hier in dieser Sendung.
Der ist sehr empathisch irgendwie und stellt trotzdem gute Fragen. Gefällt mir gut.
Dann wurden auch noch hier ausgezeichnet oder mit einem Spezialnominierungsdings hier bedacht. 1000 Folgen Schloss Einstein. Also die haben anscheinend das Wunderwerk vollbracht, hier 1000 Folgen zu absolvieren.
Es kommen immer noch neue Folgen, Hilfe.
Ja. Die Sendung mit der Maus wurde auch anlässlich des 50. Geburtstags nominiert. Kann man auch nochmal gratulieren an der Stelle. Haben wir schon damals gemacht natürlich. Dann die originelle Mischung aus Information und Comedy hat dazu verleitet, Game 2 von Rocket Beans zu nominieren. Auch hier immer Glückwunsch an die Rocket Beans natürlich auch. Dann das Moderationsteam von Offen und Ehrlich. Das ist ja dieser Funk-Talk, der auch irgendwie vom SR produziert wird, glaube ich.
Spannend.
Das auf jeden Fall so ein bisschen Krempelpreis. Ich glaube, die Leute, die haben schon Ahnung davon, was sie hier auszeichnen. Und mit den meisten Sachen gehen wir hier auch d'accord, würde ich sagen. Also gerade im Bereich Unterhaltung, glaube ich, hat man schon mit Princess Charming so einen Favoriten von uns. Oder auch mit, ja, die Discounter. Wer steht mir die Show natürlich auch. Hat man schon so Sachen drin, die wir hier natürlich auch immer abgefeiert haben. Also von daher, ja, machen die das schon richtig alles. So, das war der Krimme-Preis. Jetzt gehen wir zu einer Sendung, die natürlich auch besonders innovativ ist, und zwar bei Netflix. Cat Burglar heißt das Ganze. Das war, ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin, ehrlich gesagt, dass ich gesagt habe, schauen wir uns das mal an. Wahrscheinlich einfach nur, weil er ist wirklich in der aktuellen Situation gerade, wir haben es am Anfang thematisiert, ja schon die maximale Ablenkung ist, glaube ich. Also weiter weg von alledem geht, glaube ich, gerade gar nicht. Also,
ja, in meinem Fall war sie halt nicht lange, die Ablenkung.
Wir erklären mal kurz. Cat Burglar ist ein innovatives und vor allem interaktives Format bei Netflix. Also wir hatten ja schon Black Mirror Bandersnatch. Das war ja so der große Auftakt des interaktiven Fernsehens quasi. Man kann live irgendwie entscheiden, für welche Storyline man dann votet. Und dann kann man ganz viele verschiedene Abzweigungen in der Geschichte nehmen und so. Das war damals bei Bandersnatch ein großes Ding. Wurde auch kritisiert, dass es ja im Endeffekt dann trotzdem irgendwie auf zwei, drei Enden hinaussteuert und so weiter. Hier bei Cat Burglar ist es ein bisschen anders. Jana, kannst du mal erklären, was jetzt hier der interaktive Faktor ist des Ganzen?
Ja, das ist cartoonmäßig eher gestaltet. Also ein bisschen wie Tom und Jerry sieht's aus, finde ich.
Ja.
Und da ist halt eine Katze, die kommt immer an irgendwelche Hindernisse. Zum Beispiel eine sehr hohe Mauer oder Stromkabel. Und ja, da muss sie halt dran vorbei. Und da muss man dem immer helfen, indem man Fragen beantwortet, die aber irgendwie, also die haben jetzt nichts mit der Geschichte zu tun, das sind irgendwie so Quizfragen. Und ja, man hat sehr wenig Zeit, die zu beantworten. Und wenn man richtig hat, dann kommt diese Katze eben über das Hindernis. Und wenn nicht, verliert man ein Leben. Also man hat drei Leben insgesamt.
Genau, also die Katze will in ein Museum eindringen, ne, und will irgendwas klauen da drin.
Stimmt, ja.
Das ist quasi die Geschichte, und davon abhalten will sie der Museumswärter Peanut, das ist ein Hund in dem Fall. Also Hund und Katze quasi, also nicht wie bei Tom und Jerry, Maus und Katze, oder? Sind es doch? Ja. Oder nee? Ja, doch. Okay. Doch. Ich habe auch schon ewig nicht mehr geschaut. Ja, aber auf jeden Fall ist es genau dieser Stil. Also auf jeden Fall total so, ich würde sagen, wirklich Tom und Jerry, aber irgendwie auch so musikalisch, so ein bisschen Honeymooners und so. Also so, so 50er Jahre, so ein bisschen angehaucht. Ja. Und du hast schon gesagt, es gibt dann immer wieder so Challenges quasi für die Katze auf ihrem Weg ins Museum. Und wir als ZuschauerInnen müssen quasi mit Hilfe bei mir des PS4-Controllers, ich muss quasi hier so nach links und rechts drücken und dann kann ich quasi diese Quizfragen, also es ist immer eine Zweierfrage, also zum Beispiel, was ist länger? Zum Beispiel ja, steht jetzt hier so oben, ganz, was ist länger? Und ja, dann steht da irgendwie ein Hund oder zwei Hunde. So, und dann ja, musst du genau nach rechts gehen und dann bist du bei zwei Hunden und dann hast du die eine Frage richtig beantwortet.
Genau.
Du musst aber alle drei Fragen richtig beantworten, um die Katze über diese Challenge hinweg gehen zu lassen.
Das sind nur drei. Ich habe es nicht geschafft.
Es sind drei Fragen. Und wenn du eine Frage falsch beantwortest, ist sofort zu Ende, dann geht es immer wieder zurück zur Mauer. Dann bist du wieder zurück bei der Mauer und kannst dann quasi wieder neu anfangen. Ja. Was aber ganz cool ist, ist, dass ich zumindest keine einzige Szene doppelt hatte. Also ich bin auch mehrfach abgestürzt und bin nach hinten gerutscht wieder. Aber die Art und Weise, wie die Katze dann wieder über die Mauer geht, ja, war bei mir immer anders auf jeden Fall. Also ja, bei mir es ist auch. Also nicht wiederholend, zumindest in den paar Versuchen, die ich gebraucht habe, in dem Sinne, dass man hier ständig die gleichen Szenen sieht. Es ist schon immer anders. Scheinbar ist es so, ich habe da nochmal gelesen. Also insgesamt ist es so auf eine Viertelstunde angelegt, das Ganze, ein Durchlauf. Aber es besteht aus 90 Minuten Material insgesamt, also schon massiv mehr.
Also ich fand es total witzig. Ich habe mich hier totgelacht, weil ich einfach so schlecht war erstmal. Also erstmal habe ich das überhaupt nicht gecheckt, dachte, was ist jetzt hier los? Und dann habe ich wohl zu lange gebraucht. Und dann war die schon, ist die schon in die Mauer gerannt. Dann hatte ich noch zwei Leben. Dann habe ich irgendwie aus Versehen das Falsche angedrückt. Das wollte ich gar nicht. Und dann ist sie wieder. Und dann bin ich bis zu dem Stromkabel und dann bin ich da wieder abgestürzt. Und dann, dann musste ich einfach sehr lachen. Von daher, ich find's echt lustig. Kann man gerne mal so machen zwischendurch. Dauert auch nicht lang, auch wenn man es schafft, glaube ich.
Du bist ja jemand, die sich mit Kindern vor allem auskennt. Und das ist ja schon, also zumindest optisch jetzt erstmal kinderfreundlich. Würdest du auch sagen, das ist was für Kinder?
Also aus pädagogischer Sicht sagt man eigentlich, man soll Kindern nicht mehr sowas zeigen, wo die so irgendwo gegenrennen und sich verletzen und sowas. Sagt okay, man so. Ich find's jetzt okay. Aber
also es ist schon natürlich grafisch, also sag ich mal, ja, in dem Cartoon-Setting, also dass die ständig wirklich was abbekommen, also da wird der eine irgendwie zusammengequetscht von der Mauer oder so. Oder
ja.
Also es ist schon natürlich alles natürlich so entfremdet, dass es halt natürlich Cartoon-Figuren sind, aber genau, Kinder können das eben manchmal eben nicht unterscheiden.
Es kommt aufs Alter an, sagen wir es mal so.
Ja, und natürlich musst du auch die Quizfragen natürlich beantworten können. Also ich glaube, so Kindergartenkinder, das ist schwer, glaube ich. Ich glaube, so
zu kurz auch die Zeit.
Ja, also es ist schon, genau. Also das ist schon so, dass du eigentlich sofort, wenn du die Frage liest, musst du eigentlich sofort nach links oder rechts gehen, weil sonst schaffst du es einfach von der Zeit nicht mehr. Das ist schon eine durchaus geringe Zeit und man kann die eben auch nicht einstellen. War anders als bei einem Videospiel zum Beispiel, kannst du jetzt hier nicht den Schwierigkeitsgrad bestimmen. Das muss man schon auch dazu sagen, ne? Also es ist halt einfach ein Schwierigkeitslevel für alle. Und ich glaube, es richtet sich schon eher an Erwachsene dementsprechend auch. Das
würde ich auch tippen, ja. Glaube ich auch.
Aber mir hat es schon auch gut gefallen. Also mir hat der Stil super gefallen. Und
ja,
es ist halt, glaube ich, auch so eine Sache, die man jetzt einfach ausprobiert. Es holt einen natürlich auch so von der Versuchung weg, zum Handy zu greifen. Ne? Also
ja,
du musst halt einfach zuschauen. Und
stimmt,
wenn du halt jetzt dir mal vorstellst, so in 10 Jahren, theoretisch könnten die es ja so machen, dass du in so einer normalen Serie auch irgendwann so eine Aufgabe bekommst, dir irgendwas zu machen. Einfach sei es eine Quizfrage oder sei es halt wirklich ein Storystrang, für den man sich da entscheiden muss. Einfach nur, um dich irgendwie bei Laune zu halten oder um dich vom Handy wegzuhalten, so ein bisschen, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen, irgendwie, weil du halt aufpassen musst, damit du halt nicht wieder von vorne anfangen musst, sozusagen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es so weit kommen wird, weil die Leute dann wahrscheinlich irgendwann sagen würden, okay, kein Bock drauf.
Ich glaube aber tatsächlich, dass die Menschheit im Allgemeinen eher so tickt, dass sie sich gerne einfach berieseln lassen und nichts tun wollen.
Ja.
Obwohl, ja, also ich verstehe voll, was du meinst. Mir geht das da auch so. Also ich finde es eigentlich auch ganz gut. Aber ich glaube, für die breite Masse ist, ich vermute, eher weniger.
es wird auch auf die FilmproduzentInnen ankommen, ob die das irgendwie zu einem Trend machen, ne?
Ja.
Noch ist es ja so, dass es halt bei Netflix gerade irgendwie funktioniert, weil die irgendwie die Technologie haben. Ich bin da immer noch gespannt, was weiterhin mit diesem interaktiven Ding irgendwie passiert, weil ich finde es interessant. Bisher ist es jetzt noch nicht so, dass ich jetzt sage, das ist jetzt die neue Art des Fernsehens, so ab jetzt muss alles so sein. Aber es ist mal so hin und wieder ganz cool, sowas zu machen, finde ich. Und ein bisschen rumzudrücken, ist ja auch das Beste in einem Museum zum Beispiel, ne? Da schaust du ja auch nicht die Sachen an, sondern du schaust eigentlich nur, wo ist der nächste Knopf, wo kann ich irgendwas drücken, wo stimmt, blinkt ja irgendwie ein Eichhörnchen auf oder sowas. Oder also das ist ja das Einzige, ja, was man ja im Museum immer geil findet. Und so ist es hier dann eben auch. Also so kannst du eine recht gewöhnliche Tom und Jerry nur mal so ein bisschen veredeln irgendwie. Und dafür ist es dann irgendwie schon cool und deswegen hat es mir auch ganz gut gefallen.
Ja, ich glaube, für Kinder wäre das voll der gute Markt vielleicht, kann ich mir echt vorstellen, weil die machen ja gerne immer irgendwas. Oder deswegen ist ja auch Tablets bei Kindern gerade so beliebt, weil die da selber immer auswählen und irgendwas drücken können und so. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht, dass das gut funktionieren könnte.
Sogar. Da gibt's, glaube ich, auch bisher am meisten im interaktiven Bereich bei Netflix, also ja, im Kinderbereich. Also ich glaube, wenn man einfach mal Interactive in die Netflix-Suche eingibt, dann findet man, glaube ich, am meisten im Kinderfernsehen. Und
okay. Ich
glaube auch, dass das für Kinder durchaus ganz cool ist, wenn man sie so ein bisschen auch trainieren oder erziehen will, dahingehend ja, so ein bisschen aufmerksam zu sein. Ne?
Genau, ist besser, als wenn sie nur so davor sitzen, das stimmt.
Sehr gut, dann schaut mal rein. Also wie gesagt, bei dir hat es jetzt 15 Minuten oder so gedauert. Man kann aber wirklich eine Viertelstunde, wenn es gut läuft, damit verbringen. Ich habe, glaube ich, um die 20 dann gebraucht, weil ich eben auch mal ein paar Mal neu angefangen habe. Kann man durchaus mal machen. Also wenn ihr irgendwie kurz zwischendrin Zeit habt, wie ich gestern, dann macht es einfach mal gerne. Cat Burglar bei Netflix. So, jetzt geht's für uns darum, vielleicht auch so ein interaktives Format zu entwerfen. Und zwar bei einem unserer Lieblingsspiele, und zwar Vicky und die starken Shows.
Ja.
Das funktioniert wie immer so, dass ich jetzt gleich hier bei wikipedia.org oder .de, ich bin immer nicht sicher, was man jetzt hier drücken muss, auf random gehen werde und dann einen zufälligen Wikipedia-Artikel vorgeschlagen bekomme. Den werde ich dir sofort zuschicken und dann sehen wir, zu welcher Wikipedia-Seite wir ein TV-Programm gleich entwerfen müssen, dürfen, können.
Ja. Man muss sagen, wir waren die letzten Male echt gut da drin. Wir hatten echt keine einfachen Titel.
Das stimmt. Das stimmt. Ich drücke jetzt hier auf random und werde dir das sofort zuschicken.
Ich bin gespannt.
Schau mal, was ich dir gerade geschickt habe.
Ich habe erst gelesen, Unterarm. Fand ich auch gut.
Unterarm.
Okay, Untamed.
Ja, Untamed.
Ja, hast du das Untamed gesehen?
Ist ein, na, um Gottes Willen, also ist ein US-amerikanischer Spielfilm mit Gesangseinlagen aus dem Jahr 1929.
Ach, jetzt sehe ich das Jahr erst, okay. Ja, vielleicht ist das.
Ja, es ist der erste Tonfilm.
Warst du doch Teenager, Dennis. Das
ja,
geguckt haben.
Ist der erste Tonfilm von Joan Crawford. Der Film wurde von The Hollywood Revenue of 1929 gedreht, jedoch erst einige Monate später in den Verleih gebracht. Und viel mehr steht hier auch doch. Also hier unten kann man doch ein bisschen entklappen, ne? Da steht ein bisschen was zur Handlung.
Beide ziehen zurück in den Dschungel, das ist schon mal. Das passt doch wieder zu uns.
Ja, und einer der Figuren heißt Bingo.
Stimmt, finde ich auch gut.
Bingo Lenzen oder?
Oh Gott. Bitte nicht.
Hier unten steht vielleicht noch was Interessanteres als jetzt hier oben in der Handlung. Und zwar steht hier: Die Schauspielerin bereitete sich selber intensiv auf die Herausforderung des Mikrofons vor. Gegenüber Roy Newquist beschrieb sie ihre einfache, aber effektive Methode. Meist habe ich laut gelesen. Wenn ich Probleme mit der Aussprache eines Wortes hatte, wiederholte ich es immer wieder. Ich habe viel mit mir selbst geredet. Es ist ehrlich gesagt auch nicht so ein richtig innovativer Tipp, aber vielleicht damals schon. Damals war laut sich Sachen vorlesen wahrscheinlich der neue heiße Scheiß irgendwie.
Ja, stimmt. Also da geht's ja aber so ein bisschen drum, das ist vielleicht so ein Ansatz, so könnte so ein Vox-Format sein, weil die kommt ja voll aus dem Dschungel, also außerhalb der Zivilisation wächst sie auf und kommt dann in so eine riesige Stadt. Ja. Da könnte man doch so ein Format draus machen, dass man halt wieder wie bei Deutschland oder so, dass man dann Leute, die eigentlich auf dem Dorf groß geworden sind, dass man die jetzt aussiedelt die müssen jetzt in der Stadt klarkommen. Also so eine richtig großen Stadt. Also die kommen irgendwie aus Holzwickede und kommen dann aber nach New York. Also anderes Land. Und die müssen da halt zurechtkommen irgendwie. Da muss der Walter hier mit seiner 10-köpfigen Familie müssen halt gucken, wo geht man jetzt hier einkaufen? Wie macht man das hier?
Ich würde es quasi als umgekehrtes Undercover-Boss quasi verstehen. Also ein einfacher Arbeiter, Arbeiterin wird nicht nur quasi in die Stadt versetzt, sondern auch an die Spitze eines börsennotierten Unternehmens. Sozusagen.
Das finde ich gut,
du wirst gleich CEO von der Company. Also quasi das Tauschexperiment Arbeiter in gegen Chefin. Also quasi die tauschen die Rollen,
gut,
oder?
Ja, dass nur die beiden dann in die Familien jeweils auch gehen.
Ja, DM zum Beispiel. DM.
Ja.
Also eine Kassiererin, ein Kassierer, ehrenwerter Beruf, wird jetzt hier für einen Monat Chef von diesem Unternehmen, also von der wirklichen Handelsgruppe und muss quasi die Verantwortung für tausende MitarbeiterInnen tragen und soll quasi auf seiner Reise kennenlernen, dass er quasi viel mehr dazugehört, als einfach nur Geld zu verdienen,
weil natürlich
werden die quasi auch in dieses Luxusleben dann irgendwie reinkatapultiert auf einmal. Die haben auf einmal total viel Geld, aber halt auch
und
die ganze Verantwortung.
Die sind ja auch oft unzufrieden oder so wahrscheinlich und dann können die vielleicht auch feststellen, okay, ist nicht so einfach vielleicht manches auch.
Ja.
Ich überlege die ganze Zeit, welcher Name.
Jetzt bin ich der Boss. Das Tauschexperiment oder sowas.
Ja, stimmt. Ja, das finde ich gut. Und auf welchem Sender würdest du das? Würdest du das dann auch auf Vox sehen? Oder?
Nee, das ist ein Klassiker bei RTL, glaube ich. Also das ist sowas für den Sonntagvorabend nach der neuen Glückler-Show kommt dann irgendwie hier dieses Experiment.
Erste Folge ist dann Deadlift Jesus. Ist dann Chef bei DM.
Ja genau, es gibt natürlich auch Promi-Specials, ne? Mit Nadel, mit Chefin der Deutschen Bank oder sowas. Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Oder Politikerin vielleicht auch im Bundestag.
Das kannst du auch bei politischen Parteien machen. Also irgendwie Calvin Kleinen als Grünen-Chef für eine Woche oder so. Das ist auch, glaube ich.
Ja, finde ich super. Haben wir wieder gut hinbekommen. Mit Anfangsschwierigkeiten, aber...
Und das alles aus dem Film Untamed von 1929. Also ich meine...
Ist auch sehr weit abgewandelt, unsere Idee.
Ja, ist eine entfernte Idee, aber ist trotzdem noch alles den Regularien entsprechend, würde ich sagen.
Okay.
So, dann würde ich sagen, wenn man dir jetzt folgen möchte, wenn man irgendwie Appetit bekommen hat, nach mehr Jana, wo kann man sich den Appetit abholen?
Immer bei Twitter unter Masiane, wie immer.
Bei Twitter, @fernsehdefada, kann man den Podcast folgen, man kann auch mir folgen, @Dennis, der Dummdödel, mittlerweile, habe ich aktualisiert. Grüße an Sarah Joel. Mit Eiern an den Ohren. Da könnt ihr mir folgen, ihr könnt liken und retweeten, ihr könnt aber am liebsten bei Apple Podcasts eine Rezension und 5 Sterne hinterlassen, bei Spotify 5 Sterne hinterlassen, das macht uns am glücklichsten von all diesen ganzen Sachen. So, jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an dich, Jana.
Danke dir mal wieder, hat wieder Spaß gemacht.
Ja, und ich glaube, wir haben uns ein bisschen ablenken können, euch hoffentlich auch ein bisschen ablenken können. Wir werden uns dann in der nächsten Woche wieder hier treffen und hoffentlich über diese Ochsenknecht sprechen. Das ist ja die neue Doku-Soap über die Ochsenknecht-Familie. Was ich bisher gesehen habe, ist schon... das wird schön, darüber zu sprechen. Ich freue mich schon sehr. Außerdem werden wir natürlich bei Prominent getrennt dabei bleiben und wir reden bald auch mal über Station 11, die Serie, auf die ich mich schon sehr freue. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir werden uns jetzt erstmal ein paar alte Eier an die Ohren legen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.